Gut, dann ich hoffe, ihr hattet alle was Leckeres zu essen und seid jetzt trotzdem noch alle wach und noch nicht im Schnitzelschlaf. Willkommen bei meinem Vortrag Jeder Miet erzählt, Linux bei der Deutschen Börse. Ich werde ein bisschen was erzählen, was wir bei der Deutschen Börse so machen. Das Ganze ist entstanden, weil oft genug ich mit Leuten zusammensaß und man erzählt mal die Story und die Story und irgendwann habe ich gesagt, komm, damit wir die Storys alle mal durchhaben und schön strukturiert haben, habe ich daraus einen Vortrag gemacht. Kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin Systemadministrator, Linux-User seit 1995. Ich habe auch mir jetzt vorhin das T-Shirt geholt, Frostcon-Inventar. Ich bin nicht sicher, ob ich bei der ersten Frostcon schon dabei war, aber also spätestens seit der zweiten war ich dabei. Ich bin seit 2000 Freelancing-Autor, Trainer und Systemadministrator und seit 2013 angestellter Systemadministrator bei der Deutschen Börse. Von 2008 an war ich als Freiberufler bei der Börse und 2017 habe ich mich dann überreden lassen, mich anstellen zu lassen. So, und damit ihr nicht alle einschlaft, bitte ich mal die nicht sowieso schon stehen, bitte mal alle kurz aufstehen. Weil sonst schlaft ihr mir hier alle ein, bei den Temperaturen und bei direkt nach dem Essen. Sorry für die Kamera, ich weiß, es gibt jetzt nur ein paar Köpfe. Bitte alle mal die Augen schließen und sich überlegen, wie sieht die Deutsche Börse aus? So, und wer alles das im Kopf hatte, bitte hinsetzen. Also die das oder auch von einer anderen Ansicht im Kopf hatten, bitte alle hinsetzen. Ja, also für die Videoaufzeichnung, zwei Drittel würde ich sagen, haben sich jetzt gerade hingesetzt. Danke, die anderen können sich auch hinsetzen. Also die meisten denken natürlich, wenn sie hören Deutsche Börse, an den Börsensaal. Ist ja auch ganz klar, das ist das, was man in den Nachrichten immer sieht. Und das ist auch einer der Gründe, warum es existiert, damit man Backdrop hat. Für das Video. Das andere ist, was dort hauptsächlich auch gemacht wird, ist, wenn halt neue Aktien aufgegeben werden, also IPOs gemacht werden, dann braucht man halt irgendwo eine Location, wo dann eben die Öffnung entsprechend gemacht werden kann. Sonst vom eigentlichen Handelsvolumen, also da wird gehandelt, ist nicht so, dass da nicht gehandelt wird, aber die könnten auch in irgendeinem Tower in Frankfurt sitzen. Würde keinen großen Unterschied machen. Es gibt ein paar Vorteile für die da unten sitzen, aber sonst ist das ist also nichts, was man nicht auch woanders machen könnte. Was wir wirklich machen, ist eigentlich IT. Und das ist das immer, was die meisten Leute eben nicht sofort dran denken, dass wir eigentlich ein IT-Unternehmen sind. Bauen und betreuen ein Handelssystem. Und das machen wir mit 11.000 Mitarbeitern in über 50 Standorten. Die IT-Standorte sind natürlich nicht überall 50 Leute, die dann wirklich als Systemadministrator oder Programmierer arbeiten. Das sind doch mehr zentralisiert auf Frankfurt, auf Prag und auf Luxemburg. Aber wir sind halt sehr, sehr weit verteilt und unsere Ursprünge können wir verfolgen auf 1585, als in Frankfurt der erste Handelsplatz eröffnet wurde und seitdem ging es immer entsprechend weiter. Und was wir machen ist, wir entwickeln und betreiben eine Handelsplattform. Börse, kurz als Einwurf, ist klar, ist ein Bestandteil oder Teile von Firmen werden als Aktien ausgegeben und die werden eben an der Frankfurter Wertpapierbörse gekauft und verkauft. Ja, dann guckt man eben, der eine sagt, ich möchte so und so viel kaufen für den Preis, der andere sagt so, ich würde so und so viel nehmen, aber zu dem Preis und wir gucken, dass die dann eben zusammenkommen, wo wir sagen, okay, der möchte die verkaufen, der möchte sie kaufen, sie haben auch denselben Preis, dann sagen wir, jawohl, passt, wir machen das jetzt. Und wir verkaufen das jetzt. Wir führen diesen Handel dann auch entsprechend aus. Und wir supporten auch die gesamte Value Chain. Also wir machen da noch eine ganze Menge mehr. Gleich dazu zu sagen, also ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin ein kleines Rädchen in einer großen Firma. auch nur in einem Bereich der Börse. Denn was die Börse macht, ist eine ganze Menge. Wir machen sowohl, was Pre-Trading angeht, wir machen, da bin ich involviert, das, was grün ist, ist da, wo ich direkt involviert bin. Das ist Cash-Trading, das ist Xetra, beziehungsweise Derivative-Trading, das ist Eurex. Clearing bin ich auch noch mit involviert. Cash bedeutet wirklich Börsenaktien. Derivative bedeutet zum Beispiel Optionsscheine auf Aktien und ähnliche Geschichten. Clearing ist dann das, was danach kommt, also dafür zu sorgen, dass wirklich der sie verkauft hat und der sie gekauft hat, dass das auch wirklich sauber hin und her gegangen ist. Wir haben noch Post-Trading und was bei uns auch noch in der Firma ist, aber ich auch nicht direkt involviert, das ist die Energy Exchange in Leipzig, wo also Strompreise gehandelt werden. Das ist auch etwas, was bei uns in der Börse, bei der Deutschen Börse Group als Unternehmen entsprechend drin ist. Wir betreiben nicht nur das Xetra und Eurex, auch wenn ich selber in der Abteilung Xetra Eurex Operation drin bin, aber sondern bei uns gibt es zum Beispiel auch noch bekannt, zum Beispiel noch Wien, Malta, so kleinere Börsen, die eben entsprechend bei uns auch mitlaufen. Beziehungsweise Wien benutzen unsere Software. Betreiben tun sie es aber teilweise selber. Also es ist ein ganzes Konglomerat von Börsen, von Börsenplätzen, die bei uns also entsprechend betrieben werden, beziehungsweise von uns, die unsere Software verwenden. Wie erkläre ich das immer meiner Familie? Also, das ist das, was man hoffentlich alle kennt. Das ist ja genau eben im großen Handelssaal. Wobei, wenn man in Frankfurt ist, man kann ihn auch besuchen und er werdet feststellen, der sieht immer so riesig aus, aber da sieht man einfach, was so ein Weitwinkelobjektiv so alles hinkriegt. So groß, wie man sich das immer vorstellt, ist es gar nicht. Also jedenfalls ging es mir so. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, dann, aber da könnt ihr ja entsprechend mal hingehen und euch das anschauen. Wie erkläre ich das also? Das ist so, wie man es sich vorstellt, so Börse geht nach oben. Da freuen sich alle, weil hey, ich habe dann entsprechend mehr Geld. Was ich jetzt hier zeige, ist der DAX. Der DAX ist nichts anderes als einfach, man nimmt die größten, ich glaube es sind 50, wo jetzt 40 Werte, okay, danke, mein Publikumsjoker hat mir geholfen. Und davon nehmen wir einfach, die zählen wir einfach zusammen und dann wissen wir eben, wie es zu dem deutschen Aktienmarkt so als groben Richtlinie entsprechend geht. Und dann sieht man eben, jawohl, super, geht nach oben, wir haben mehr, es gibt mehr Geld, alles super. Manchmal geht es auch nach unten, ja, es geht mal nach oben, mal nach unten, ist okay, ist normal, ist auch nicht schlimm, es geht halt mal nach oben, es geht mal nach unten. Das ist unser Horrorszenario. Das ist das, was wir nicht mögen. Da konnte man nicht handeln. Und wenn wir nicht handeln können, kriegen wir einen geraden Strich im DAX. Das ist das, was eben wir versuchen zu verhindern. Und wo wir auch sehr viel Arbeit und Hirnschmalz reinstecken, um das zu verhindern. Es gibt dann immer, auch wenn man so vor Jahren war, zum Beispiel bei Booking hat hier auch auf der Frostcon einen großen Vortrag gehalten. Die haben dann also so und so viel Prozent im Jahr, können sie also einen Ausfall haben, solche Geschichten, das ist bei uns nicht. Wir haben einen Vorteil, wir handeln nicht am Wochenende. Ja, deswegen ist bei uns also auch so, Wochenende ist bei uns noch, kein Handel und da kann man dann entsprechend Sachen machen. Ja, um das zu verhindern, haben wir natürlich so Sachen wie Redundanzen, ganz normal, klar, also wir haben mehrere Rechenzentren, damit wenn ein Rechenzentrum ausfällt, das andere übernehmen kann, müssen wir auch aus rechtlichen Gründen und so weiter. Aber unsere ganze Umgebung basiert darauf, dass wir also versuchen, während der Handelszeit das System absolut stabil am Laufen zu halten. Wie gesagt, ich bin selber auch nur ich bin Systemadministrator mit 30 Mann ist unser Linux-Systemadministratorenteam. Klar, da gibt es natürlich noch ganz viele Leute außenrum. Was meine Unit selber macht, ist also das Betriebssystem für Trading und Clearing. Unsere Hauptplattform ist RHEL. 7, 8 und 9. Ja, ja, ich weiß, 7, wir sind gerade dabei, das abzugraden und wir sind eigentlich schon fast fertig, aber naja, man kennt es ja. Nee, wir brauchen aber noch und die normalen Spielchen. Also die meisten unserer Maschinen sind zurzeit auf 8 oder 9. Gerade was zum Beispiel unsere Infrastruktur angeht, sind wir eigentlich schon ziemlich weit auf 9. Die Handelsplattform selber, wir haben da wahnsinnig viele Tests, die gemacht werden müssen und so ein Update von 8 auf 9, das zieht sich hin. Also deswegen, da sind wir, dass die Hauptplattform ist noch auf 8. Monitoren tun wir mit CheckMK und Grafana. CheckMK, ziemlich bekanntes Monitoring-Tool, das wir verwenden. Es gibt es sowohl in der Open-Source-Fassung, wir benutzen die Enterprise-Fassung, weil wir so viele Maschinen haben, dass das für uns einige Vorteile hat, dass wir da diese Enterprise-Version verwenden. Was wir dann noch haben, ist Grafana. Also wir müssen zum Beispiel, werde ich später noch zeigen, wir müssen unsere Handelsplattform auch überwachen. Unsere regulatorischen Anforderungen sind da, dass wir einmal pro Sekunde die Daten brauchen und diese Daten, zum Beispiel bei uns die Zeitstempel, dass die unsere Zeiten alle richtig sind, und die müssen wir 10 Jahre lang aufbewahren, aus regulatorischen Gründen. Und das ist das, was wir mit Telegraph bzw. mit Influx machen. Telegraph ist das Tool, was die Daten reinschickt und Influx sind dann die Daten, die sie speichert. Logs werden bei uns gemanagt mit Greylock bzw. mit Grafana Loki. Wir haben beide Sachen im Einsatz. Je nachdem, was wir auch haben. Die haben ja ihre Vorteile und ihre Nachteile. Und deswegen haben wir im Moment noch beides im Einsatz. Unser gesamtes Management wird von Atix Ocarino gemacht. Ich weiß nicht, wer den kennt. Vereinfacht gesagt ist Atix Ocarino, der ist ein Red Hat Satellite Server, aber in grün. Weil er wirklich auch in grün ist, weil das halt deren Farbe ist. Und besteht aber auch aus Formen, Catello und Pulp. Und darüber wird dann eben so Sachen wie Systeme installieren und Updates einspielen, Konfigurationsmanagement und so weiter gehandelt. Als Konfigurationsmanagement-Tool verwenden wir Puppet. Ja, wir haben uns auch Ansible angeschaut. Vor allem nachdem Red Hat dann ja Ansible gekauft hat und gesagt hat, hey, bitte alles geht doch alle auf weg von Puppet hin zu Ansible. Aber wie schon gesagt, unter der Woche muss die Software laufen. Wir haben dann normale unsere Trading-Zeit, wir haben dann noch ein Pre-Trading und ein Post-Trading und danach müssen wir noch unsere Verarbeitung in der Nacht machen. Und sobald die Verarbeitung fertig ist, startet schon fast wieder der nächste Hochlaufen für den nächsten Handelstag. Also unter der Woche ist nichts, wo wir irgendwie groß was machen können, deswegen müssen wir es am Wochenende machen. Und was wir machen ist, dass wir eben die Konfigurationsänderung, die wir machen, im Puppet, in Formen konfigurieren unter der Woche und am Wochenende in Anführungszeichen dann nur ein Puppet dran machen müssen. Das hat für uns auch den Vorteil, alle Änderungen, die wir machen, müssen wir natürlich dokumentieren und damit haben wir natürlich gleich, jawohl, es steht drin, das ist das, was wir machen müssen und dann machen wir am Samstag machen wir dann den Push bzw. den Rollout vom Puppet, der dann entsprechend die Änderung auch wirklich durchführt. Virtualisierung verwenden wir REV, den Red Hat Virtualisierer. Wer sich ein bisschen damit auskennt, ja, der ist abgekündigt und nein, wir wissen noch nicht genau, welche Alternative wir wirklich verwenden werden. Da sind wir selber noch am gucken, was dann am Ende werden wird. Sieht aber leider so aus, dass es VMware wird. Wer sich interessiert, warum, kann sich gerne bei mir dann nochmal melden. Wir machen natürlich auch Cloud und haben auch eine lokale OpenShift-Installation. Die wurde die ganze Zeit von Kollegen direkt bei uns im Team gemacht. Das wurde jetzt rausgelöst. Also es gibt jetzt ein eigenes Team, das sich bei uns um Cloud und OpenShift kümmert. Da sind wir auch nach und nach mehr Richtung in die Richtung. Die meisten anderen Sachen, die wir machen, also jedenfalls das mein Team macht, ist eigentlich fast alles on-prem. Warum, wird man dann auch gleich noch sehen. Wer unterliegt denn hier im Saal, bitte mal um Handzeichen, denn irgendeiner Art von Regulation? Okay, ich sage mal so ein Fünftel oder so, sind das gar nicht so sehr viele. Regulation, tolle Geschichte. Sie ist so toll, dass wir gleich zwei haben. Wir sind sowohl eine Bank über die Clearstream in Luxemburg als auch eine Börse. Wir haben also zweimal den Fun, was regulatorische Requirements angeht. Kritisch sind wir sowieso, klar. Also mit Regulationen haben wir viel zu tun und haben auch eine eigene Abteilung, die sich da nur drum kümmert, entsprechend. Wir haben ein Airgap Production Network, also die Maschinen, die die Produktion machen, sind airgapped, wobei airgapped immer so, also ja, es gibt natürlich schon Maschinen, die zwei Füße haben, eine ins Produktionsnetzwerk, eine woanders. Ist also nicht so, dass es wirklich so, wie man ein Airgap definieren möchte, ist es nicht. Wir haben aber kein, dann ist es kein Airgap, genau. Also deswegen, ich müsste eigentlich das Airgap in Anführungszeichen, es ist kein geroutetes Netzwerk. Es gibt Maschinen, die dual-homed sind, die haben aber kein Routing aktiviert. Aber sonst müssen wir irgendwie die Daten halt reinkriegen. Das ist sonst immer das Problem beim Airgap-System. Wie schon gesagt, die Konfigurationen werden immer nur am Wochenende gemacht. Wir haben sogar so Fälle, wo so Sachen wie Maschine ist kaputt, geht ich sag mal, Mittwochmittag kaputt, dann wird sie am Abend, dann wenn gerade mal nichts ist, wird sie runtergefahren, repariert wird sie erst am Wochenende. Warum? Nicht, dass jemand dann Mittwoch oder Donnerstagabend die Maschine rauszieht und dabei irgendein Kabel abreißt und wir haben dann doch ein Problem. Machen wir lieber Samstag. Falls wirklich was ist, können wir Sonntag noch reparieren, damit am Montag das Trading angeht, beziehungsweise Pre-Trading fängt bei uns Sonntagabend schon an. Das bedeutet natürlich auch für uns, wir haben Schichten. Wir haben dafür noch einen recht großen Vorteil. Wir haben noch eine Filiale, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben wahnsinnig viele Locations. Eine Location, wo auch noch ITler sind, ist in Chicago. Und durch die Chicago-Kollegen ist es bei uns so, dass wir keine Nachtschichten insofern haben müssen. Also wir müssen dann nicht bis nachts um 1, um 2 oder bis morgens um 6 da sitzen. Das machen dann die Chicago-Kollegen, die halt von der Zeitzone her da besser, das besser getroffen haben. Wir haben dann nur Rufbereitschaften. Wir haben aber trotzdem eine Frühschicht und eine Spätschicht, also von morgens um 6 bis um 20 Uhr haben wir also bei uns auch entsprechend Schichten, wenn irgendwas ist, damit immer jemand sofort da ist. Die meisten Sachen, die wir machen, sind, wie schon gesagt, sind eigentlich on-prem. Also was meine Abteilung macht, ist alles on-prem. Und da ist es halt auch so, dass wir in den meisten Fällen vor Ort sein sollen. Bei den Schichten ist es so, dass wir eine Regel haben, dass jemand vor Ort sein muss, wirklich im Gebäude, damit wenn irgendein Internetausfall aus irgendwelcher Art ist, was auch immer es dann sein soll, dass wir dann trotzdem entsprechend auf die Maschinen drauf können, auch wenn Internetausfall vorhanden ist. Von der regulatorischen, das ist etwas, was ich gemacht habe. Wir haben eine eigene Crypto-Policy. Ich weiß nicht, wer Crypto-Policy kennt. Das ist ein Service, der von Red Hat entwickelt wurde, mit dem man ein Regelwerk schreiben kann, wie die Kryptologie von dem gesamten System aussehen soll. Also, dass man nicht OpenSSH, Apache, also OpenSSL, GNU-TLS und Java immer einzeln konfigurieren muss, wie denn da jetzt was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, sondern da hat man die Möglichkeit, eine zentrale Stelle zu sagen, das ist das, was erlaubt ist. Und damit hast man automatisch auch bei uns dann entsprechend die Krypto-Sache gehandelt. Und was ich auch schon angedeutet habe, ist natürlich alles, was wir machen, ist redundant. Wenn ein Rechenzentrum ausfällt, haben wir alles nochmal mit in mindestens einem zweiten Rechenzentrum stehen. Das Handelssystem, bei dem ich auch mit involviert bin, ist das T7-System. Das ist das, was dem Xetra Eurex macht. Und ja, aus dem Xetra wird dann der DAX berechnet. Ich würde da immer gerne schreiben, ich mache dann den DAX, aber der DAX ist halt nur der Index. Die Handelsplattform selber heißt Xetra. So eine Handelsplattform ist natürlich, wir versuchen natürlich möglichst schnell zu handeln. Hat bestimmt jeder schon mal gehört, Low Latency Trading oder High Frequency Trading, beides ist im Grunde genommen dasselbe. Es geht halt darum, dass natürlich der sagt, hey, ich möchte das kaufen, der möchte das verkaufen, dass das entsprechend schnell geht. Wie sehen da unsere Tuning-Targets aus? Und was viele vielleicht falsch verstehen ist, wir versuchen nicht möglichst schnell zu sein. Das ist ein Ziel, klar. Aber das Wichtigste ist bei uns, dass es fair ist. Weil wir handeln ja nicht. Wir stellen den Handelsplatz zur Verfügung. unsere Kunden, nämlich die, die dann wirklich handeln, bei denen ist es erstmal so, bei denen ist es wichtiger, dass es schnell ist. Klar, wenn der eine sagt, hey, ich sehe das da, der Trend, dass das jetzt irgendwie nach unten geht oder nach oben geht, ich möchte jetzt noch schnell kaufen oder verkaufen, dann ist es für die wichtig, dass sie möglichst schnell antworten. Uns ist erstmal wichtig, dass sie alles fair sind. Das bedeutet, alle unsere Kunden sollen, wenn sie den, ich sag mal, dieselben Einstellungen haben, dieselben Parameter haben, dass die alle gleichzeitig handeln können. Und zwar selben, mit denselben Parametern. Bei uns ist zum Beispiel auch so, wenn wir feststellen, dass irgendeiner nicht handeln kann, und zwar auf einen Fehler von unserer Seite, dann muss der Handel angehalten werden. Warum? Weil der könnte ja sagen, so Moment mal, ich wollte das ja kaufen und ich hätte noch so und so viel Gewinn gemacht, weil ich das jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft hätte. Wenn es also entsprechend groß genug ist oder genug sind, dann müssen wir also entsprechend den Handel anhalten und danach den Handel wieder neu starten, nachdem der Fehler behoben ist. Das ist auch das Problem. Wenn bei uns irgendein Fehler auftritt und wir den Handel anhalten müssen, dann dauert es eine relativ lange Zeit, bis wir wieder hochfahren können. Weil dieses Buch, in dem drin steht, hey, ich möchte für so und so viel verkaufen, ich möchte für so und so viel kaufen, das ist das Orderbuch, das muss dann erst neu strukturiert werden, es muss dann die Kunden müssen dann die Möglichkeit haben, die Preise, die jetzt ja vielleicht gar nicht mehr stimmen, wieder rücknehmen zu können. Dann muss dieses Pre-Trading wieder beginnen. Es ist also relativ schwierig, und wenn das mal angehalten wird. Aber wie gesagt, Fairness ist das erste Ziel, aber gleich das zweite ist, wir versuchen eine niedrige Latenz hinzubekommen. Wir versuchen vor allem eben eine deterministische Latenz hinzubekommen, also dass sie immer möglichst gleich bleibt. Wichtig ist, dass wir unter einer Millisekunde bleiben, und das schaffen wir auch. Da wird viel gemacht. Früher hatten wir es so, dass wir eine Red Hat Real-Time Current verwendet haben mit den Real-Time-Patchen. Inzwischen sind aber die Patche, die wir wirklich benötigt haben, im Standard-RHEL-Kernel mit drin und auch im ganz normalen Linux-Kernel mit drin. Deswegen brauchen wir keinen speziellen Kernel mehr. Da sind wir auch ganz glücklich, weil so ein Real-Time-Kernel, haben wir festgestellt, erzeugt interessante Probleme. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, den habe ich damals debuggt, das ist jetzt auch schon wieder sehr lange her, weil wie gesagt, wir benutzen den Realtime-Kernel nicht mehr. Und wir haben am Ende ein Locking-Problem gefunden, weil statt normalen Locks werden dann Mutexe verwendet. Und wenn man gleichzeitig NFS und SMB-Shares gemountet hat, ja, warum man das auf einem Realtime-System machen möchte, sei dahingestellt, es war ein Testsystem, nein, in Produktion würden wir sowas nicht tun, aber in dem einen speziellen Testfall brauchten wir das. Und die haben sich einfach gegenseitig gelockt. Und der Kernel ist stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, wie oft der stehen geblieben ist, bis wir und wie viel Core-Dumps wir geschickt haben, bis wir endlich rausgefunden haben, wo das Problem ist und es gefixt werden konnte. Weil so Locking-Fehler sind einfach fies zu finden. Also deswegen sind wir ganz glücklich, dass wir jetzt wieder einen normalen Kernel haben, einfach weil der ist besser getestet. Da wird mehr komische Sachen mitgemacht, zum Beispiel NFS und SMB gleichzeitig zu mounten. Früher hatten wir auch InfiniBand. Ich weiß nicht, wer kennt InfiniBand? Mal Hand hoch. Ja. Oh, doch, ein Drittel, okay. InfiniBand ist eine Netzwerktechnologie, die nicht Ethernet ist. Ich definiere es jetzt mal so. Der große Unterschied von InfiniBand zu Ethernet ist, dass es bei Ethernet, ich schicke mein Paket raus und der Switch überlegt sich dann, was er dann damit macht. Muss er das woanders hinschicken und dann zu welchem Port muss das schicken, und das wird ständig quasi, der Switch lernt es ständig neu. Bei InfiniBand ist das Interessante, es gibt einen Service, der Subnet Manager, der die gesamte Topologie des gesamten Netzwerkes hat und schon vorausberechnen kann, der möchte mit dem sprechen, dann muss es so gehen. Dann muss er diesen Weg nehmen. Das Interessante für uns, dass wir damit sagen können, hey, wenn es von hier ankommt, es muss immer einmal nach oben bis zum Root-Server und dann wieder zurückgehen. Also auch wenn zwei Server, die direkt nebeneinander stehen, miteinander reden wollen, mussten die erst bis zum Hauptswitch und dann wieder zurück. Warum? Fairness. Wenn die beiden miteinander, der möchte kaufen, der möchte verkaufen, soll der hier verkauft und der hier verkauft, natürlich dieselben Chancen haben und dieselben Zeiten haben. Ja, aber das brauchen wir in Zukunft nicht mehr. In Zukunft haben wir andere Mechanismen, um das hinzukriegen. Und wir sind jetzt gerade dabei, von InfiniBand wechseln zu Ethernet. Auch weil das InfiniBand einige Probleme bei uns bereitet hat, warum wir teilweise zum Beispiel keine Rechner einschalten dürfen unter der Woche. Warum? Wenn ich einen Rechner einschalte, dann wird dem Subnetz-Manager gesagt, so, hey, ich habe hier einen neuen Rechner, bitte rechne mir deine komplette neue Routing-Tabelle. Diese Routing-Tabelle muss an die ganzen Switche verteilt werden. Ja, und das sehen wir bei uns in den Latenzen. Deswegen sind wir ganz froh, dass die weg sind. Aber die Technologie von dem InfiniBand war schon cool. Nur als Vergleich, als ich damals das erste Mal auch mit dem InfiniBand zu tun hatte, ich hatte zwei Maschinen, die waren beide direkt mit dem Switch verbunden, mit demselben Switch, einmal per InfiniBand und einmal per Ethernet. Und nur die Ping-Zeiten, ganz normales ICMP-Ping von links nach rechts, war das InfiniBand hat die Hälfte der Zeit gedauert als das Ethernet. Und wenn man dann noch weiß, dass IP over InfiniBand das langsamere von den beiden Protokollen ist gegenüber dem Native InfiniBand Verbs, dann kann man sich vorstellen, dass das wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Aber da ist Ethernet in Zukunft halt auch weiter und wir benutzen uns halt Ethernet. Das ist natürlich viel zu tun. Wir müssen natürlich gucken, hey, das muss natürlich schön gleichmäßig sein und es soll natürlich auch schnell sein und deswegen machen wir eine ganze Menge an Tuning. Also erstens haben wir für die, und da muss ich jetzt sagen, ich rede jetzt von den Maschinen, die dieses Matching machen, also dieses, wer hat jetzt von wem, welchen Trade wird jetzt entsprechend genommen, welcher Verkauf und welcher Kaufauftrag wird jetzt zusammengebracht. Und um diese Stelle zu machen, um das hinzukriegen, benutzen wir natürlich spezielle Maschinen und das sind speziell ausgewählte CPUs und Maschinen. Ja, das ist wirklich spezielle CPUs, die man extra dafür kaufen kann, die genau darauf ausgelegt sind, dass sie gleichmäßige, niedrige Latenzen haben. Was wir überhaupt nicht gebrauchen können, ist Power Saving. Ja, ich weiß, würde jetzt natürlich eher sagen, so, Moment, aber was macht Power Saving? Naja, er taktet runter und taktet wieder hoch. Ich glaube, ich kann sich jeder vorstellen, dass das Runtertakten und Hochtakten nicht gut für die Gleichmäßigkeit der CPU ist. Also ist es bei uns ausgeschaltet. Interessanterweise, was wir ausschalten, ist Hyperthreading. Und da wird jetzt eher sagen, oh, Hyperthreading, ja, bringt in manchen Fällen Geschwindigkeitsvorteile, nicht in allen. Und bei uns auch nicht, aber bei uns ist das Problem, es könnte ja links oder es könnte rechts lang gehen. Nee, das ist ungleichmäßig, das wollen wir nicht. Dann haben wir unsere Anwendungen, die in Realtime-Prioritäten laufen. Also wir lassen sie dann laufen und sagen, hey bitte, der Matcher, wenn der sagt, der braucht CPU, das ist mir vollkommen egal, wer da sonst so gerade was macht, der hat Vorrang. Auch wahrscheinlich verständlich, ich möchte nicht, dass mein Monitoring-Service, mein Check-MK gerade kommt und der will gerade mal fragen, so wie geht's dir denn so? Und deswegen ist jetzt meine Anwendung langsamer. Das ist aber gar kein so großes Problem, weil wir haben eh unser eigenes Tuning-Profile, bei dem wir das Betriebssystem auf folgenden Kurs laufen lassen und unsere Anwendungen auf anderen Kurs. Also wir haben wirklich, normalerweise sieht es mal so, wenn man top schaut und ich starte einen Prozess, dann sucht er sich ja einen der vorhandenen CPUs aus. Das haben wir ausgeschaltet. Wir haben gesagt, okay, die ersten, was weiß ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, es kommt auch immer ein bisschen auf die Hardware und die Generation von Hardware aus an. Dann machen wir entsprechendes nur auf dieser CPU. Ja, Speicherbereiche, warte noch, kommt sofort. Also deswegen haben wir CPU-Cores speziell für das Betriebssystem und dann pinnen wir kritische Prozesse genau auf diese CPU. Nicht unbedingt wegen den Speicherbereichen, aber auch das ist bei einer NUMA-Maschine natürlich wichtig, aber die Netzwerkkarten. Wenn man sich das anschaut, das ist jetzt eine HW-Log-Ausgabe von einer unserer Maschinen. Man sieht hier also 2x24 Cores. Man sieht hier keine Hyperthreads, weil ist ja eben bei uns entsprechend ausgeschaltet. Und dann kann man eben sehen hier, welche Netzwerkinterfaces wo hängen. Und man sieht zum Beispiel die Festplatte, jetzt mal als Beispiel, die Festplatte hängt hier an NUMA Node 1, an Package L0. An Package L1 hängt aber unser IB, unser Interface, unser InfiniBand. Das ist also noch eine von den alten Maschinen, die InfiniBand haben. Und dann hätten wir es also so gemacht, dass wir eben sagen, hey, auf diesen Maschinen, auf diesen Cores läuft das Betriebssystem und unser Matcher würde dann wahrscheinlich hier auf einen von diesen Cores laufen, damit die direkt mit den InfiniBand-Karten reden können und nicht erst sagen müssen, wenn der Prozess dann aber sagt, hey, ich möchte jetzt auf die Festplatte schreiben, dann müsste er natürlich erst auf die andere Seite gehen, die andere Seite Bescheid sagen, hey, bitte, ich möchte jetzt hier auf die Festplatte schreiben. So viel Festplattenschreiben tun wir aber nicht. Und deswegen sind die Matcher also entsprechend auf dieser Seite auf dem auf dieser Seite entsprechend gepinnt, damit es entsprechend läuft. Die Netzwerk, die Speicher steht jetzt hier nicht drin, aber der hat natürlich ein Package 1 und Package 2, die haben natürlich beide Speicher. Sieht man auch da oben, beide haben einmal 93 und einmal 94 Gig. Warum fehlt da ein Gig? Wir nehmen fast nur zwei Nummer-Nodes. Aus mehreren Gründen, unter anderem Red Hat, eine Lizenz reicht für zwei. Wenn wir vier hätten, müssten wir doppelte Lizenzen zahlen. Und es bringt uns meistens nicht. Wir nehmen lieber mehr Maschinen, weil also es gibt bei uns auch nicht einen Matcher, sondern es gibt dann halt, für, ich sag mal, die 10 Aktien haben den einen Matcher und die 10 Aktien haben den anderen Matcher. Und das Ganze ist bei uns aufgeteilt. Und deswegen ist auch, wenn man sich anschaut, ich meine, 2 mit 94 GB RAM, das ist jetzt auch nicht mehr die riesigsten Maschinen. Ich sage gleich, das sind Testmaschinen von uns, das ist die alte Plattform. Deswegen haben die auch noch InfiniBand. Unsere heutigen Maschinen sind größer. Ich habe aber einfach nur unsere Testmaschinen hier für die Ausgabe genommen. Die haben interessanterweise teilweise zu einer Zeit, dadurch, dass wir jetzt Ethernet nehmen, können wir das halt auch entsprechend anders da schneiden, als wir es noch da gemacht hatten. Ja, und was uns natürlich ganz wichtig ist, ist ja Zeit. Wir wollen natürlich, dass die Kunden ja fair behandelt werden. Also, wenn der Kunde sagt, ich möchte 100 Aktien von VW kaufen, und der sagt, ich möchte 100 Aktien von VW kaufen und beide zum selben Preis, dann gewinnt der uns zuerst gesagt hat, er möchte den jetzt kaufen. Klar, wenn die natürlich und Preise unterschiedlich sind, klar, dann wird das natürlich entsprechend sortiert. Aber zum gleichen Preis und dann entspricht dann gewinnt der zuerst diese Daten oder diesen Kaufauftrag bei uns eingetragen hat. Und um das zu garantieren, wird jedes Kabel gemessen. Und zwar, wir hatten es früher auf 1 Meter, wir sind uns halt in unter 1 Meter genau zu Kabel zu wegen Signallaufzeiten, genau. Die Signallaufzeiten sind so, dass wir in uns halt sogar, wir haben, klar, wir nutzen natürlich Glasfaser, logisch. Die Signallaufzeiten gehen bei uns übers Glas und wir haben bei uns auch einen kleinen Verteiler, wo man 2 Glas reinstecken muss, damit das entsprechend weitergegeben wird. Von diesem Produkt gibt es uns 2 Bestellnummern. Einmal ohne DB und einmal mit DB. Warum? Der Hersteller, wenn er das macht, der nimmt einfach mal so, passt schon, und baut dann da, patcht dann das Kabel rein. Und wir haben das festgestellt, weil wir festgestellt haben, wieso ist denn der Kunde das Kabel kürzer, als für den Kunden, das sind doch genau dieselben Kabel. Und wir haben dann auch, also nicht ich, sondern unsere Netzwerke haben dann gesucht, haben irgendwas festgestellt, ja, bei dem einen sind 2 Ringe von Glasfaser da drin und beim anderen sind 6 Ringe Glasfaser da drin. Und deswegen gibt es jetzt 2 Bestellnummern, einmal mit definierter Anzahl von Schlaufen und die normalen. DB, warum für Deutsche Börse, es wird also extra für uns gebaut, damit wir wirklich unsere Sachen gleichmäßig hinkriegen. Wir haben auch ein Network, mit dem unsere Zeiten verteilt werden. Wer kennt NTP? Ich gehe mal von aus, alle. Ja, es sind fast alle. Was wir verwenden, ist PTP, weil NTP nicht genau genug ist. PTP ist das Precision Time Protocol und wir haben bei uns auch ein extra Netzwerk, das nur dafür da ist, an die wichtigen Maschinen unser Zeitsignal zu schicken. Und das Zeitsignal wird so genau gemacht, dass wir das auf Nanosekunden messen und verarbeitet wird es nicht über unsere CPU, weil das würde unsere CPU stören, sondern es gibt Netzwerkkarten von Solarflare, auf denen läuft der PTP direkt da drauf. Das bedeutet, wenn das Paket ankommt und an den Linux-Kernel geschickt wird, hängt da schon ein Zeitstempel drauf, das war die Zeit, wenn sie ankommt. Warum? Damit wir wirklich, wenn wir halt 20 Maschinen haben und die kommen bei uns an, dass sie wirklich alle exakt mir garantieren können, dass die genau alle zur selben Zeit ankommen. Wobei ich habe jetzt nicht, es ist nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, es kommt nicht beim Linux-Kernel an. Was wir machen zu einem geringen Teil ist das, was unsere Kunden in einem richtig großen Teil machen, nämlich wir haben TCP-Stacks, die im User-Space laufen. Warum? für die Leute, die sich auskennen, wir verhindern ein User Space, Kernel Space, Context Switch. Ein Context Switch weniger, weniger Latenz. Also wir haben da eine ganze Menge, man könnte noch deutlich tiefer reingehen, aber irgendwann habe ich keine Zeit mehr. Was wir noch alles machen, um wirklich die letzten Nanosekunden rauszuholen. Und wenn man sich das anschaut, also ich muss hier die Hostnamen gelten bei uns als privilegierte Informationen, die darf ich nicht rausgeben, deswegen sind hier alle ausgegraut. Aber wenn man sich das anschaut, das ist das, was wir so mitprotokollieren und dann sieht man hier so, was wir so an Überwachung haben. Ja, das sind Nanosekunden. Das sind 2 Nanosekunden. Ja, also wir haben hier Abweichungen, da würde man wirklich merken, wenn da so 3 Meter Länge oder 5 Meter länger, würden wir das erkennen, dass die Laufzeiten sich verändert haben. Wir haben zum Beispiel auch schon Fälle gehabt, wo es dann der Kunde gesagt hat, so hey, klar ist natürlich auch alles redundant und auch die Kunden sind redundant angebunden und dann kam bei uns die Anfrage so, hey, wir haben da eine Latenz, den Weg ist auf einmal die Latenz anders. Und dann wir so, pff, nö, wir haben eigentlich nichts gemacht. Und dann gehen wir zu unserem Provider, der die Kabel für uns, die Dark Fiber hat. Und der meint so, oh ja, um so und so viel Uhr, klar natürlich mit Millisekunden, ist die auf einmal langsamer geworden, die Strecke um so und so viel Nanosekunden. Okay, fragen wir nach. Meint so, ja, oh, ja, wir haben da eine Backup-Strecke gerade aktiviert, weil wir die Hauptstrecke reparieren mussten oder warten mussten oder sonst irgendwas. Und erste Antwort von uns war so, lest mal einen Vertrag durch, das dürft ihr nicht am Tag machen, das müsst ihr nachts machen. Und die zweite Geschichte war halt, hey, ja, die Leitung war halt, ich weiß nicht, 15 Meter länger oder 10 Meter länger und der Kunde meint so, ja, und das haben wir gemessen. Wir haben halt gesehen, wir waren auf einmal langsamer über diese Strecke. Also es ist manchmal auch interessant, was man da so an Problemen haben kann. Um das zu machen. Das sieht jetzt so ein bisschen, so sieht das Ganze bei uns aus. Also ist natürlich so, wenn wir sagen, hey, wir wollen es natürlich möglichst geringe Latenzen haben. Unsere Kunden, die wirklich auf die Latenz achten, die haben bei uns, beziehungsweise im selben Rechenzentrum wie wir, können die sich eine Colocation hin. Haben die eine Colocation. Da stellen sie also ihre Rechner rein und können dann mit unserem Handelssystem reden. Das ist hier unten Customer, also es sind jetzt Customer, in dem Fall 7 Custom Rooms, ich weiß nicht, ob es in Zukunft halt mehr sind, das ändert sich auch immer wieder mal. Wir sind gerade in ein neues Rechenzentrum umgezogen, es kann sein, dass es jetzt wieder weniger gibt, weil die Räume größer geworden sind, wie gesagt, das kann sein. Das sind also unsere Kunden, die hier mit ihren Maschinen stehen, die dann auf die Glasfaserports gehen, die dann an 2 zentrale Patchfelder gehen und hier vorne sind dann die ersten Maschinen, die von uns gehandhabt werden und überall, wo so eine kleine Zeit ist, da wird überall ein Zeitstempel auf das Package gesetzt. Und zwar in den meisten Fällen, also jedenfalls hier weiß ich es garantiert, das kommt über die Netzwerkkarte. Also wenn der Kunde XY hier drauf zugreifen möchte und einen Handelsauftrag reinschickt, dann gibt es dann den Zeitstempel und der wird dann verarbeitet. Das hier sind dann die Matcher, die hier schon angesprochen haben, die dann die eigentliche Verteilung machen. Auch da gibt es dann nochmal einen Zeitstempel. Und wenn dann der fertige Trade hinten rauskommt, gibt es dann wieder einen Zeitstempel, damit wir genau sehen können, wie schnell war er, wer war zuerst, warum hat der gewonnen, warum hat er nicht gewonnen. Das sind die Kunden, bei denen es wirklich die wollen wirklich absolute Geschwindigkeit haben. Und das, die gibt es hier auch in verschiedenen Kabellängen. Und ich sag mal so, jeder Meter weniger kostet natürlich dementsprechend mehr. Und es gibt dann auch Kunden, die halt sagen so, naja, aber so genau brauchen wir es nicht, wir wollen halt handeln und die können dann sich entsprechend hier oben für die nicht 10 Gigabit Verbindung drauf zugreifen und dann können sie wählen mit natürlich entsprechenden Rabatten, wollen sie nochmal 10 Mikrosekunden oder 45 Mikrosekunden langsamer sein. Warum? Entsprechend billiger. Ja, dann wenn ich sage, so, ich will halt jetzt mal in den nächsten 10 Sekunden will ich meinen Handel durchführen, dann stören mich die nicht, aber es ist deutlich günstiger, entsprechend dann den Handel zu machen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich würde jetzt gerne noch mehr drüber wissen, Wir suchen noch Kollegen für alle möglichen Bereiche, sowohl Linux-Administration, Cloud und Ähnliches. Wir suchen also neue Kollegen. Wenn ihr Interesse habt, sprecht mit mir. Ich bin noch die ganze Zeit auf der Frostcon. Oder schreibt mir eine E-Mail. Das war's dann von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn noch Fragen da sind, bitte gerne. Ansonsten, falls ihr noch mehr Informationen habt, hier ist noch eine meiner Quellen, die ich verwendet habe. Das ist eine offizielle Präsentation von der Eurex. Da sind auch einige von den Grafiken, die ich gezeigt habe, entsprechend drin. Da kann man es nochmal sehr viel genauer nachlesen, wie denn die Zeiten so sind. Fragen. Du hattest noch eine Frage, ich hatte dich vorhin noch nicht dran gehabt. Er hat während dem Vortrag schon gefragt, aber es ist okay. Genau. Achso, hat er schon.
Nicht online?
Ah. Ja.
Mich würde interessieren, das ganze Orderbuch, also die Angebotsseite und auch die Ich-will-kaufen-Seite, wird die irgendwie im Arbeitsspeicher gehalten? Weil sonst, also nützen die ganzen Latenz ja nichts, wenn du irgendwie,
also,
wahrscheinlich
also
in den CPU-Caches schon
ohne,
oder so, ne?
Also ich bin kein Programmierer, ich bin Systemadministrator, aber im Speicher auf jeden Fall. Also das ist ja auch nicht so was, dass das Orderbuch ewig lang Bestand hat. Also es wird ja ständig, also wenn da eine Order für 10 Sekunden drin ist, also es gibt auch Orders, die relativ lang laufen, weil ich gesagt habe, so, naja, Moment, ist so der Preis so bei, jetzt mal bei 10 und ich habe schon mal eine Order reingestellt für 15, weil ich glaube, dass die demnächst steigen wird und ich schon mal für 15 verkauft habe, weil der Zeitstempel ist ja wichtig. Wenn er dann wirklich 15 erreicht, dann ist auf jeden Fall meiner der älteste Zeitstempel und ich kriege die Order. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Orderbuch jetzt irgendwie ewig lang Bestand hat. Also deswegen, ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, ja.
Okay, danke.
Ich würde nur kurz mal...
Ja, danke erstmal für den Vortrag. Interessant, dass so genaue Präzisionsmessungen dann eigentlich außerhalb des CERN auch nochmal stattfinden. Was mich interessieren würde, ist, wie macht ihr das mit dem Precision Time Protocol standortübergreifend? Also habt ihr irgendwo eine Atomuhr stehen, die für alle gilt, oder hat jeder Standort seine eigene und ihr gleicht die Differenzen aus, oder wie macht ihr das?
Also wir haben mehrere Meinberg-Uhren. Die natürlich möglichst genau und auch über mehrere Quellen die Zeiten bekommt. Und wir haben die zwischen den beiden Rechenzentren oder zwischen den beiden Hauptrechenzentren, so muss ich sagen, sind sowieso die Kabel exakt ausgemessen und wird dann entsprechend gemittelt, dass das entsprechend die beiden gleich laufen. Nein, wir haben keine eigenen Atomuhren. Für uns ist es auch, wir versuchen natürlich, genaue Zeit zu haben, aber wichtig ist für uns, dass alle Maschinen die gleiche Zeit haben. Also rein theoretisch machen wir natürlich nicht, können wir auch sagen, hey, wir sind 10 Sekunden daneben. Wenn alle gleichmäßig 10 Sekunden daneben sind, ja, dann würdest du total durcheinander kommen. Deswegen, ja, die ist natürlich schon genau, aber wichtig ist, dass sie eben gleichmäßig sind. Aber auch das ist wieder auch ein eigener Kollege, der sich dann hauptsächlich um die Zeitserver kümmert.
So, ich würde jetzt einmal die Bitte stellen, einmal ordentlich die Flossen hoch, wer jetzt eine Frage hat, dass ich mal wirklich mal hier einen Überblick habe. 3, 4, 5, 6, 7.
Super,
dann schaffen wir mal, ob wir das durchbekommen.
An Glasfaserkabeln, es gibt ja auch unterschiedliche Lichtgeschwindigkeiten in den Glasfaserkabeln, je nach unterschiedlicher Qualität der Glasfaser. Also bei Kupferkabeln hatte ich das massiv. Sowas schon mal aufgefallen?
Wie gesagt, Systemadministrator, das machen die Netzwerker, mir nicht bekannt geworden, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, das macht wahrscheinlich einen Unterschied zwischen Single Mode und Multimode, macht das einen Unterschied. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was wir auch verwenden. Also deswegen habe ich auch gesagt, also ich bin ein kleines Rädchen, und das machen Kollegen, die das entsprechend machen. Am Anfang haben wir zum Beispiel das Tuning auch noch selber gemacht. Sonst haben wir ein eigenes Team, das nichts anderes macht als dieses Tuning.
Ja, ich wollte eigentlich nur kurz was ergänzen. Wer Lust hat, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, Jeffrey Lampert, Lampert Timestamp, mal online gucken. Super interessant, ist der Typ, der die Sachen ausgehackt hat, um über verschiedene Standorte hinweg Zeitstempel zu synchronisieren. Und SMTPE Timecode in der Filmindustrie, da hat Steve Wozniak mal was gemacht zu, for free, for $1 overnight. Die haben nämlich auch die gleichen Probleme. Also wenn du viele Filmtake-Schnipsel hast, die müssen nach Zeit sortiert werden. Ist ein bisschen off-topic, aber super interessantes Thema. Dankeschön.
Okay. Gut.
Ich habe eine Frage zu dem Fall, wo der Dienstleister einfach mal die Route, wo der Dienstleister... Okay.
Genau.
Nochmal die Frage, wo der Dienstleister die Route geändert hat. Hatte das finanzielle Konsequenzen für irgendwen in dem ganzen System?
Da muss ich dir jetzt ehrlich gestehen, ich habe davon gehört, ich weiß es nicht mal, ich hatte vorhin gesagt, dass es unter Tage war, ich kann dir nicht sagen, ob es unter Tage war, ob das nicht in der Vor-Nach-Handelszeit war. Also wenn es während dem Tage damals gemacht hatte, dann hat es mit Sicherheit Auswirkungen gehabt, finanziell, du, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich weiß, es hatte mal ein Kunde gesagt, so nach dem Motto, hey, da gab es eine Änderung und um so und so viel Uhr. Ging aber eher an die Netzwerke, ging nicht an uns. Wir hatten damals geguckt, so habt ihr irgendwas an den Maschinen geändert? Und wir haben halt geguckt, ob irgendwelche Änderungen an den Maschinen stattgefunden haben. Deswegen war ich da involviert. Aber ob das dann jetzt wirklich, ob das jetzt dann tagsüber war oder ob das nicht doch irgendwann abends war und die hatten es oder war es Simu? Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Aber das sind so Sachen, also wenn es eine finanzielle Auswirkung hat, keine Ahnung, bin ich raus.
Also ich bin sehr fasziniert, dass allein schon auf Netzwerk und anderer Ebene man so sehr auf die Nanosekunden achtet, weil am Ende läuft ja auch ein Stück Software und wenn man überlegt, CPUs, Gigahertz, da braucht ja jede Operation auch mindestens eine Nanosekunde, also du wirst viele, viele Nanosekunden ja in der Software verbrauchen.
Für uns ist deshalb wichtig, weil es kommt, deswegen haben wir die Zeitstempel auf der Netzwerkkarte. Wenn es hinten dran dann Zeit dauert, dann ist es nicht gut, klar, aber wir gucken, dass wir die auch schnell verarbeitet kriegen. Aber wichtig ist, dass die, bis sie ankommen, dass der Zeitstempel der richtige ist, damit wir dann sagen können, du hast deswegen nicht, der hat gewonnen und nicht du, weil aus folgenden Gründen. Und deswegen müssen wir auch diese Zeit, diese, ich weiß nicht, wie viele Maschinen es sind, das ist eine ganze Menge, die vorne die Daten annehmen. Die müssen wir einmal pro Sekunde den Zeitunterschied zwischen der Referenzquelle und ihm abspeichern und das für 10 Jahre aufbewahren, damit in 10 Jahren einer Kunde sagt, guck mal, vor 10 Jahren hat der aber, können wir dann sagen, Moment mal, hier haben wir.
Sind ja auch immerhin ja Milliarden, teilweise Milliarden teure Nanosekunden.
Ja, keine Ahnung. Das ist etwas, was ich dann lieber mir nicht vorstelle, weil sonst ist es so schon manchmal, du arbeitest Produktion, da denkst du sowieso schon vorsichtig und nachdenken, was man tut. Und dann möchte man sich nicht vorstellen, wenn ich jetzt Shutdown drücke, wie viel das kosten würde.
Ja, interessanter Vortrag. Du hattest gesagt, dass das System airgapped ist. Also Echtzeithandel und airgapped, irgendwie, wie kriege ich das unter einen Hut?
Ja, ich muss das umschreiben. Ich glaube, ich muss das airgapped in Anführungszeichen machen. Es ist natürlich kein echtes airgap. Es ist aber halt, es gibt keine, es ist nicht geroutet, sagen wir es mal so. Das Netzwerk, unser Produktionsnetzwerk ist nicht nach außen geroutet. Es gibt halt Maschinen, die nach außen kommunizieren. Und auch nach innen kommunizieren, also so Hauptmaschinen quasi. Und zum Beispiel auch. Das ist unser Produktionssystem. Das ist halt so ein Fall von Maschinen, die sprechen mit den Kunden und die sprechen auch mit dem Produktionssystem. Ja, der Rechner kann aber nicht routen, der nimmt Daten an und gibt sie entsprechend weiter. Das bedeutet, wenn der Kunde irgendwie versucht, hierüber irgendwelche Routen ins interne Netz zu kriegen, bis darauf, dass er nicht weiß, wie das interne Netz aufgebaut ist, aber selbst das würde also nicht funktionieren. Auch wenn ich hier bin und sage, hey, ich möchte ins Internet, geht nicht. Ja, also es gibt keine Default-Route. Vielleicht sollte ich sagen, Default-Routen frei, aber das denkt dann wieder jeder, alle, dass da drin GPG laufen würde und das GPG-Spiegel laufen hat, deswegen ist das auch nicht die richtige Antwort. Aber also da. Es ist halt ein separates Netzwerk in einem privaten Range und du kommst halt eigentlich nicht raus, außer über irgendwelche Hauptmaschinen.
So, jetzt nochmal, wer hat hier Fragen. Ich hatte eben ein paar Hände hier gesehen. Dann würde ich von hinten nach vorne durchgehen, die vier Leute. So.
Also, wenn auch Fragen nachher sind, könnt ihr auch gerne dann noch zu mir kommen. Ich bin die nächsten Tage auch noch hier auf der FrostCon. Stellt Fragen, kein Problem.
Es gibt ja mehr als einen Handelsplatz in Deutschland. Wenn du euch vergleichen würdest mit so anderen, Lang und Schwarz oder keine Ahnung, sind die alle so penibel, wie ihr arbeitet und du das bisher vorgestellt hast? Also, oder kocht da jeder seine eigene Suppe?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass es noch andere gibt, ja, aber ich bin da auch nicht. Es ist genauso, wenn mich jemand fragt, welche Aktie man kaufen soll. Ist das welche andere, was der Vorteil von Handelsplätzen ist? Also ich bin ITler, ich versuche da auch nicht zu tief in den, also ich darf zum Beispiel auch nicht Aktien selber handeln, also Intraday darf ich nicht handeln, weil ich der Marktüberwachung unterliege, weil ich das Handelsbuch anschauen kann. Nur weil ich das Handelsbuch anschauen kann, weiß ich nicht, wie ich jetzt daraus Geld machen könnte oder was mir das an Vorteilen bringen würde. Keine Ahnung, also von Aktien ist jetzt nicht so, dass ich der Aktienexperte bin.
Das okay, dann eine technische Frage zur Ausfallsicherheit. Du sagtest, ja. Ihr habt ein zweites Rechenzentrum. Dann hatten wir eben kurz im Kopf, das Orderbuch wird im Arbeitsspeicher gehalten. Dann habe ich mir vorgestellt, okay, also muss es immer eine äquivalente Maschine im zweiten Rechenzentrum geben, die das gleiche Orderbuch im gleichen Arbeitsspeicher hält. Und ist meine Vorstellung richtig? Geht die eine Maschine baden, wird die andere übernehmen mit genau diesem Orderbuchstand, den es sich da irgendwie zusammengebastelt hat? Und kann man wirklich davon ausgehen, dass die Orderbücher beide gleich waren?
Boah, das ist jetzt... Also wir haben auf beiden Rechenzentren und nur eines davon ist quasi aktiv. Das bedeutet also nicht, dass wir... Also wir haben, wenn wir sagen, es ist Ausfallsicherheit, bedeutet nicht, dass die... dass die Gegenseite oder die Ausfallseite, die Backup-Seite übernehmen kann, ohne dass das Orderbuch verloren geht. Das bedeutet, wir müssten eh runterfahren und müssten wieder hochfahren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, da müsste ich meine Kollegen von Operations fragen, die könnten dir sagen, das ist das, was ich im Moment im Kopf habe, ohne Garantie. Ja, also es sind dann so Sachen, wo ich dann auch, wie gesagt, OS... nicht Applikationsseite, schreibt mir eine E-Mail, ich kann gerne nachfragen, wenn ich sagen darf.
Gibt es bei euch sowas wie Emergency-Patching für kritische Sicherheitslücken oder irgendwas in der Art oder kann das nur am Wochenende dann wirklich stattfinden, je nachdem wie extrem es ist und wie entscheidet ihr, ob ihr patcht oder nicht?
Oh ja, schönes Thema. Wie sage ich es jetzt am sinnvollsten? Kommt drauf an. Ja, also es ist halt, also klar, logisch, wenn halt irgendein obskurer Bug irgendwo da hinten in, keine Ahnung, benutzen wir eh nicht, dann kommt es beim nächsten Patch, wird es dann mitgezogen. Dadurch, dass wir aber eh ein komplett getrenntes Netz haben, ist es dann für uns immer noch ein Unterschied, ob die Maschine da involviert ist oder die Maschine involviert ist. Denn wir müssen, auch wenn wir den Patch einspielen, müssen wir erstmal gucken, funktioniert unser System noch? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, jedes Wochenende machen wir ein YAML-Update und updaten alle Software und es wird schon irgendwie hinhauen. Das ist bei uns ein sehr langer Prozess durch dieses ganze Testing. Also wir haben dann auch, Development, wir haben Acceptance und beim Acceptance gibt es einmal das technische Testing und dann einmal noch das Performance-Testing. Dass also die Performance nicht schlechter geworden ist und dann, dass eben auch von den regulatorischen Anforderungen noch alle Sachen drin sind. Also das Testing bei uns, das dauert immer ein bisschen, das ist immer ein langer Kampf, um Patches reinzukriegen. Ich sag mal die 0815 Patches, so was man halt kriegt. Wenn natürlich irgendwelche schwerwiegenden Sachen drin sind, wo wir sagen, so, oh, das müssen wir, dann gehen wir halt zum Vorstand und dann sagen wir, hey, guck mal, das ist das Risiko, das ist das, was wir machen wollen. Ja oder nein? Das ist dann fragen sie uns, wie groß ist die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und jetzt sagen wir einen Patch, den wir halt, naja, für 10 Minuten oder für 2 Tage irgendwo schon mal in unserer Umgebung getestet haben. Dann kann es halt sein, dass sie sagen, so, ja, dann lass nochmal. Und, ja, bin ich noch da? Doch. war nur kurz weg. Dann lass uns nochmal 5 Tage warten oder sagen sie, nee, also das müssen wir jetzt schon machen, aber das sind dann politische Entscheidungen von weiter oben, die dann sagen so, nee, das machen wir jetzt so oder nee, das machen wir jetzt nicht so. Wir geben dann meistens halt unsere Einschätzung, wo wir dann sagen so, das sehen wir jetzt als nicht kritisch an. Also ich sag mal so ein SSH, irgendwann war letztens auch wieder ein SSH-Bug. Und da haben wir halt auch geguckt, so, ja, was sind die Auswirkungen? Naja, okay, das war irgendwie du musst 100.000 Verbindungen, das wird unser Team mitkriegen. Und in dem Netzwerk, wir kennen alle unsere Maschinen, da kommen nicht irgendwelche Fremden rein. Und wenn es die Customer kommen hier eh nicht per SSH dran, man kommt dann quasi nur von hier per SSH dran. Dann wartet man auf den nächsten regulären Patch, wo man so einen kompletten Block nimmt und sagt, wohl, jetzt patchen wir. Und dann wird es auch mitgetestet. Und so muss man halt dann immer entscheiden, wann macht man was. Das ist immer nicht immer eine Entscheidung zwischen Stabilität und Sicherheit. Das ist immer sehr individuell und nicht immer unsere direkte Entscheidung.
Das
Wie lang die Testzyklen sind, nichts ohne meinen Anwalt. Weiß ich nicht, ob ich das sagen darf.
Aber das heißt, wenn irgendwie was Kritisches ist, geht das dann über die Chefetage dann auch?
Ja, also sagen wir es mal so, also alles, was unter der Woche passiert, geht über Chefs von mir. Ob das, wie weit es jetzt nach oben geht, kommt dann auch immer drauf an. Aber das sind alles Sachen, wo ich sage, so, es gibt dann bei uns Mechanismen. Es gibt also dann den Emergency Patch. Das ist dann, wenn so nach dem Motto, das System steht schon und wir müssen jetzt dran was reparieren, dann können wir es machen ohne von oben. Dann müssen wir dem nur gesagt haben, hey, wir müssen jetzt. Und dann gibt es halt auch Expedited, wo man sagt, so, hey, wir brauchen das jetzt schnell, aber dann muss erst Management sagen, ja, du darfst. Und der normale, reguläre Patch ist dann nur fürs Wochenende. Ja, das sind so die drei Arten.
Hi, du hattest in deinem Vortrag einmal von Handel anhalten gesprochen, wenn was unfair ist oder so. Was bedeutet in dem Kontext Handel anhalten? Bedeutet das diesen einen Prozess oder mehr?
Nee, Handel anhalten ist etwas, also bei uns gibt es die Marktsteuerung, das sind Börsenmitarbeiter, die aber nicht, die von der Börse bezahlt werden, aber unter der Oberaufsicht der, ich glaube, es ist nicht BaFin, ich glaube, es ist Börsenaufsicht. Da bin ich auch, also ja, einer von den beiden ist es, aber ich weiß immer nicht, wer. Wenn die sagen, so, das ist jetzt, dann gibt es da ein Management, irgendwie entscheidet und dann wird der gesamte Handel kontrolliert runtergefahren und danach wieder kontrolliert hochgefahren. Es sollte nicht oft passieren, weil, was ich nicht gesagt habe, wenn wir einen geraden Strich im DAX haben, wir haben garantiert einen Platz in der Tagesschau. Garantiert. Also wir kriegen das ganz schnell hin. Also nicht, dass wir es wollen, aber sobald was ist, kriegst du es mit und es sind wir in der Tagesschau und die Welt sagt, guck mal, den Deutschen ist passiert, so wie wir sagen, hey, guck mal, den Amerikanern oder den Londonern oder wem auch immer, das kriegt man dann schon mit. Das ist in der Finanzwelt ist es so, wie wenn Amazon oder Microsoft ausfällt, so guck mal, da ist wieder der.
Da geht wahrscheinlich Haus hinter den Arsch auf Grundeis.
Das ist kein schönes Gefühl, nein. Vor allem, wenn du dann sitzt und bist am Machen und dann stehen hinter dir dann so die Chefs, die versuchen nicht in den Nacken zu atmen. Zum Glück passiert das allerdings, also wir haben ganz gute Mechanismen, um zu verhindern, dass das möglichst selten passiert, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr wechselt von Red Hat Virtualisierung auf VMware wahrscheinlich. Da würde mich deine Entschuldigung mal interessieren.
Komm, heute Abend beim Bier können wir uns drüber unterhalten. Also ich, als Schlagwort kann ich dir sagen, Regulator. Alles klar,
dann ist es noch. Eine ganz kurze Frage, just for fun, welche Programmiersprache ist denn die Software geschrieben?
Ich bin nicht sicher. Ich glaube C oder C++, aber sicher bin ich mir nicht. Also ich weiß, insgesamt in unserem Stack haben wir alles Mögliche drin. Ich weiß, wir haben da auch Python drin, aber also du interessierst jetzt wahrscheinlich für den Matcher. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es war C. Ich glaube, es war nicht mehr C++, sondern es war C. Aber ich kann es dir nicht sagen.
Dann, ich muss da jetzt sagen, ja, noch mal Schicht im Schacht machen. Danke auf jeden Fall, Jens, für den spannenden Vortrag. Applaus